Wir machen heute weiter mit dem Jakobusbrief und ich lese mit euch zusammen aus dem Kapitel 1 die Verse 22 bis 25. Und so schreibt Jakobus: Hört das Wort, aber nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer das Wort hört, aber nicht danach handelt, ist wie jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, geht weg und vergisst sofort, wie er aussieht. Ganz anders ist es, wenn sich jemand anhaltend in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz, das uns frei macht. Er vergisst nicht sofort, was er gehört hat, sondern setzt es in die Tat um. Ein solcher Mensch wird glückselig sein bei dem, was er tut. Als Kind habe ich geliebt, Fahrrad zu fahren. Überall mit Fahrrad hingefahren und sowas. Nicht nur als Kind, heutzutage mag ich das auch, aber ich tue das weniger. Aber als Kind hat man so ein Fahrrad gehabt und mehrere Fahrräder später und überall hingefahren mit Freunden und wir sind wirklich überall hingefahren. Meine Eltern sitzen noch heute da und sie wissen gar nicht, wohin wir alles hingefahren sind. Gut so. Und dann ist ein oder zweimal passiert, dass ein Pedal kaputt gegangen ist. Das habt ihr schon das auch vielleicht erlebt. Und was macht man dann? Man versucht, mit einem Pedalfahrer zu fahren. Das klappt nicht so ganz. So, man geht eins und mit dem E-Bikes heutzutage geht es einfach. Ne? Du machst eins, der macht allein das andere. Also in meiner Zeit war es ein bisschen härter, das Leben. Es ist schwierig, nur mit einem Pedal und diesem Gleichgewicht zu halten, ist sehr schwierig. Habt ihr auch besonders vielleicht erlebt? Das ist ein schönes Bild für diesen Hauptanliegen von Jakobus in dem ganzen Brief. Es geht darum, das Leben als Christ ist wie Fahrradfahren, aber nicht mit nur einem Pedal, sondern mit zwei Pedale. Das Wort hören, das Wort tun. Hören, in die Tat umsetzen. Hören, meditieren und gleich handeln. Das tun, was Gottes Wort von uns fordert. Und so ist das Leben im Glauben mit Christus. Hören, handeln. Hören, handeln. Und so kommt man vorwärts. So kommen wir an einem Ziel an. So erleben wir was. Und wir sind Menschen und jeder von uns hat irgendeine Tendenz stärker. So wie mein rechter Bein stärker ist als mein linken Bein. Und ich merke das, wenn ich Fußball spiele zum Beispiel. Ein anderes Beispiel. Aber es gibt Menschen, die Menschen, ich kenne das Wort. Und sie kennen viel. Sie rezitieren Bibelverse auswendig. Die sind sehr scharf in ihrem Denken. Sie kritisieren ganz viel. Sie lesen viele Bücher. Sie haben für alles eine Meinung. Und das, was sie meinen, ist wahr immer. Sie sind sehr guten Erbsenzähler, kennen wir. Ne? Man sagt irgendein falsches Wort oder nutzt das, sie können sehr gut korrigieren. Sie kennen das Wort gut. Sie arbeiten sehr gut mit Gedanken, mit Theologie. Und es gibt dann die andere Seite. Es gibt die Menschen, die sind die Tunmenschen. Ihr Leben ist die Praxis. Sie leben die Praxis, sie fühlen alles, sie gehen raus, sie wollen evangelisieren, sie setzen sich ein für Menschen in praktischen Dingen. Sie sind aber sehr oft auch sehr schnell erschöpft, sie tun alles, sie nehmen alle Aufgaben, sehr oft verlieren sie ihre Motivation und sie wissen nicht warum. Und wenn man fragt, sie kennen vieles vom Glauben, aber nicht ganz genau auch. Und dann merken wir manchmal, und jeder von uns hat eine Tendenz, wir haben einen Mangel, entweder im Hören oder im Handeln. Die, die immer gut hören können, die sind sehr schwach manchmal beim Handeln. Und das ist der Hauptpunkt, die Hauptkritik Jesu an die Pharisäer zum Beispiel. Ihr seid sehr gute Lehrer, ihr sagt den Leuten alles richtig, aber ihr tut das nicht, was ihr sagt. Und dann Jesus ermahnt seine Jünger, höre, was die Pharisäer sagen. Das, was sie sagen, ist schon richtig, aber handle nicht so wie sie. Jakobus scheint hier sehr stark mit solcher Art von Menschen beschäftigt zu sein, in seiner Gemeinde, in seinem Umfeld. Und er kennt diese Spannung. Und er kommt hier mit diesem Brief und schreibt an die Christen damals und an uns heute, hören und handeln. Hören und handeln. Hören und handeln. Und so kommen wir vorwärts in unserem Leben mit Jesus. Und von wem lernt er oder von wem hat er das so stark? Warum schreibt er so prägnant in seinem Brief darüber? Hat das von Jesus selbst. Lukas 11, 28. Jesus antwortete, glückselig sind vielmehr die, die das Wort hören und danach handeln. Glückselig sind vielmehr die, die das Wort hören, aber nicht nur hören, sondern danach handeln. Und am Ende der Bergpredigt bringt er diesen Beispiel mit dem Hausbau auf dem Fels oder auf dem Sand. Und der Punkt bei diesem Vergleich ist, wer diese Worte von mir hört und sie befolgt und handelt, ist wie ein kluger Mann, er baute sein Haus auf felsigen Boden. Wer hört und wer danach handelt, ist klug, ist weise. Und da haben wir unser Wort von letzter Woche. Wir kommen zu Gott in Glaubensprüfungen, um Weisheit zu erlangen. Und wir merken hier, Weisheit für Jakobus in seinem Brief sind nicht kluge Sprüche. Die Männer, wir haben darüber ein bisschen nachgedacht am Freitagabend beim Feierabend, das war eine schöne Zeit. Weisheit für Jakobus ist nicht einfach viel Wissen, gute Worte machen, sondern Weisheit für Jakobus ist Wissen, ja, hören, sondern auch Wege zu finden, dieses Wissen, diesen Glauben in die Tat umzusetzen. Und das ist Weisheit. Weisheit hat ganz viel mit der Praxis des Lebens, des Glaubens zu tun. Der erste Punkt, hören, ist sehr wichtig. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes an uns und wir bekommen diesen Geschenk durch Hören. Manchmal hören wir mit den Augen auch, durch die Vorbilder des Glaubens, durch dem, was Menschen anderen auch tun. Wir kommen wieder danach dahin. Aber wenn wir die Inhalte des Glaubens in uns aufnehmen und genau hören, meditieren und wir lassen das, diese Inhalte in uns, dass sie da Wurzel schlagen. Und genau das ist der Punkt hier bei Jakobus. In dem Vers 21, wir haben das vorhin nicht gelesen, aber dann endet er den Vers so, nehmt das Wort bereitwillig an, es wurde wie ein Samenkorn in euch gepflanzt und hat die Kraft, euch zu retten. Das Wort Gottes, wenn ausgesprochen wird, Wort Gottes, wenn gehört wird, aber nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Verstand, mit dem Herzen. Es ist so wie eine Same, die gepflanzt wird. Und wenn sie gepflanzt wird in unserem Herzen und der Boden das aufnimmt, da wächst was. Als Kind haben wir alle das auch gemacht, so, ne? Oder in Brasilien mindestens, irgendeinen schwarzen Bohnen in einem kleinen Becher mit diese weiße Dings, wie heißt das noch jetzt? Mit Watte, genau, Watte und dann Wasser drauf und jeden Tag ein bisschen Wasser Und dann wurde uns gesagt, irgendwann kommt irgendwas raus aus diesem kleinen Bohnen. Und als Kind natürlich, ne, Boden reingetan, Wasser. Kommt noch nichts. Dann kriegt man gesagt, nee, muss warten, 1, 2, 3 Tage. Dann jeden Tag nach der Schule nach Hause gekommen und geguckt. Nach dem zweiten Tag, oh, da tut sich was. Da wächst was. Und dann merkt man dieses Wachstum von diesen kleinen Bohnen, da kommt irgendwas Grünes raus, da kommt Leben raus. Gottes Wort, wenn es in unserem Herzen einen fruchtbaren Boden findet, wächst und ändert was in uns, ändert unsere Art zu denken, ändert unsere Wahrnehmung über das Leben, über all die Dinge, die wir so durchmachen im Leben. Es bewirkt was, lässt was Neues entstehen. Und ganz besonders, wenn wir diesen Kernwahrheit des Evangeliums aufnehmen, von der Gnade, von der Liebe Gottes, der Gott, der zu uns kommt und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und wir nehmen Vertrauen und wir sagen, dieses Wort nehme ich an und ich lasse alles, was in meinem Leben ist, jetzt durch diese Wahrheit beeinflussen werden. Nicht umsonst sagt Jesus immer wieder, wer Ohren hat, der höre. Lass dieses Wort, lass Gottes Wort in dein Herz Wurzel schlagen und gedeihen. Wir kennen das Dilemma von Martha und Maria. Jesus war zu Besuch bei diesen beiden Schwestern und Martha war sehr stark mit dem Haushalt beschäftigt. Handeln, was tun für Jesus, was Gutes, was ist Schönes. Ihr Wunsch war, die beste Gastfreundschaft zu geben, was möglich war. Und sie wollte was tun und der Haufen von Männern, die da auch dabei waren, das waren nicht nur 12, waren viele andere mehr, die immer mit Jesus kommen, da war viel Arbeit. Wir bekommen manchmal Besuch für 1 oder 2 Personen und das ist viel Arbeit, Essen vorzubereiten. Jesus kam immer mindestens mit 12 Leuten noch dabei. Und Martha wollte was tun. Aber dann ihre Schwester Maria saß an den Füßen von Jesus und hat zugehört, was er gesagt hat. Martha war gar nicht glücklich damit und war sauer und meinte zu Jesus, Jesus, hier, meine Schwester, sie sollte mir helfen. Und Jesus sagt zu ihr, Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dich Gedanken um vieles. Nur eins ist notwendig erstmal, Maria hat das Beste gewählt. Und das wird ihr niemand wegnehmen. Diese Zeit zu verbringen, zu hören, wir unterschätzen das manchmal. Im Alltag unterschätze ich das auch. In der Zeit zum Gebet, in der stille Zeit. Und in der stille Zeit meine ich wirkliche Stille, indem ich höre. Höre von Gottes Wort, höre, was der Geist mir sagt. Ich bin ganz schnell im Reden und das ist schon ein Tun. Komme im Gebet und blablabla. Aber einfach still zu sein und da zu sein im Gebet, hören, dieses Wort in mir wirken lassen, meditieren, das ist so schwer. Und ein oder andere hat auch wahrscheinlich hier diese Schwierigkeit. Maria hat das Bessere gewählt. Und ich möchte uns ermutigen, das Hören nicht zu vernachlässigen. Ihr seid alle jetzt hier gut sitzend, aufmerksam. Ein oder andere kann vielleicht jetzt ein bisschen schlafen. Aber hören, zulassen, dass der Geist wirklich was Neues in unserem Herzen pflanzt. Gestärkt von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seinem Wort. Lass es zu in deinem Leben, dass Gott in dein Leben hineinspricht. Wir wissen ganz genau, was Jesus sagt. Und dann geht das vorbei. Aber sich Zeit zu nehmen und dann zu überlegen, ja Gott, hier dieses Wort, in dieser Situation, zu Hause, mit meiner Ehefrau oder mit meinem Arbeitskollege, was bedeutet das jetzt? Und lassen, dass Jesus zu dir und zu mir spricht, Veränderung bewirkt, in der Wahrnehmung, in der Art zu denken. Jakobus, für ihn ist das wichtig hier und er bringt ein Beispiel mit einem Spiegel. In dem Vers 21 schreibt er hier, wenn sich jemand anhalten in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz, das uns frei macht, dann vergleicht er in dem Vers davor mit dem Spiegel. Es ist wie jemand, der in dem Spiegel kommt und sich ansieht. Derjenige, der einfach schnell vorbeikommt und sieht und weitergeht, er vergisst ganz schnell, was er da gesehen hat. Nun nehmen wir dieses Beispiel von einem Spiegel. Wozu brauchen wir einen Spiegel genau? Wir brauchen das gar nicht, ne? Wir sind alle so schön. Das Erste, was wir suchen, ist, was ist falsch? Ist das nicht? Also ich habe schon gemerkt, die meisten kommen hier rein, die meisten nicht viele, kommen hier rein und schauen sich in den Spiegel da hinten. Sitzt die Haare noch? Ist alles gerade? Passt noch der Make-up oder keine Ahnung, was alles man da drauf hat? Wir suchen immer, sehe ich gut aus? Passt das alles? Gibt es irgendeinen Fehler an meinem Aussehen? Und dann, wenn wir merken, das passt, innerlich so ein Lächeln, ne? Schön, man geht weiter. Jakobus nimmt diesen Vergleich hier, vielleicht, ja, wir schauen in diesen Spiegel, das, was Gott zu uns sagt. Sei es hier durch das geschriebene Wort und die Übersetzung, was der Heilige Geist uns gibt im Herzen. Und das Erste, was Gottes Wort uns offenbart, ist Gott selbst, sondern der Maiko. Maiko, du, das passt nicht. Und dann merke ich, indem ich mich mit Gottes Wort beschäftige, was alles nicht sitzt. Meine Ungeduld, meine Sünden, mein Egoismus. Und dann sagen wir, oh, dieses Wort ist hart. Ganz schnell weg. Und dann vergesse ich, was ich gesehen habe und gehe einfach weiter. Aber Jakobus sagt, nee, nimm dir Zeit. Lass es in dir wirken. Schau mal genau hin. Und Gott wird zeigen, da wo du mehr Raum gibst, da wo du mehr auf dein eigenen Ego hörst, auf irgendwas anderes, auf deine Ängste. Und das ist das Erste, was Gottes Wort mit uns macht, immer wieder. Aber dann schauen wir und merken wir, ja, ich versuche das selbst zu reparieren, aber wie meine Haare kommen immer wieder zurück. Also hier hinten besonders so. Ich versuche immer wieder runter zu machen, aber kommt immer hoch. Und so ist es mit all unseren Macken und Fehlern und Sünden. Wir sehen uns das, wir versuchen das, uns selbst zu vertuschen, aber irgendwann merken wir, oh, das ist wirklich nicht so ganz mehr. Aber dann dieses gleiche Wort, was mir zeigt, wie kaputt ich bin, wie sündhaft ich bin, ist das gleiche Wort, was mir diesen Gott offenbart, der sagt, aber deine Sünde sind dir vergeben. Hast du es gesehen? Hast du es gemerkt? Gibst du das zu? Ja, deine Sünde sind dir vergeben. Und ich liebe dich. Meine Liebe ist nicht jetzt, weil du vollkommen oder gut aussiehst, sondern deine Liebe gilt dir, weil du mein geliebtes Kind bist. und ich habe dich erwählt. Und du schaust in diesem Spiegel und siehst die Liebe, die Gnade des Vaters und sagst, okay, diesen Spiegel hier möchte ich nicht so schnell vorbeigehen und ich möchte genau das schauen und das gibt Halt, das verändert. Dieses Wort, dieses Hören, nimmt dir Zeit, Gottes Wort zu betrachten, zu hören, zu erkennen. Und wir werden erkennen, welche Stimme zu uns spricht hier. Jesus selbst sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und sie folgen mir. Weil manchmal schaue ich in diesen Spiegel und ich höre viele Stimmen. Die Stimme meines Egos, die Stimme meiner Tradition, die Stimme meiner die Dinge, die andere Leute zu mir gesagt haben. Und ich verwechsel manchmal mit dieser Stimme von dem guten Hirten. Und ich denke, das ist Gott, der zu mir spricht. Und ich muss genau mal noch schauen, Jesus, ist das deine Stimme? Und Jakobus ergibt uns hier einen Tipp, wie wir erkennen können, was Jesu Stimme ist. Vers 25 noch. Wenn sich jemand anhaltend in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz, das uns frei macht. Gesetz und Freiheit, sehr oft bringen wir diese beiden Worte nicht zusammen. Wenn jemand mir ein Gesetz bringt, dann will mir diese Person mir einschränken. Das Gesetz Gottes ist anders. Will Freiheit schaffen. Und wenn ich merke, ich lese irgendwas in Gottes Wort und das macht mich nur gefangen in irgendwas, dann muss ich aufmerksam nochmal schauen und hören, Jesus, ist das wirklich deine Stimme? Aber wenn ich spüre, da ist Freiheit, das befreit, das lässt was Neues in meinem Herzen gedeihen, es schränkt mich nicht ein, sondern bringt Leben hervor. Das ist die Stimme des guten Hirten Jesus. Höre auf diese Stimme. Und dann endet er diesen Vers. Er vergisst nicht sofort, was er gehört hat, sondern er setzt es in die Tat um. Ein solcher Mensch wird glückselig sein bei dem, was er tut. Und dann haben wir das andere Pedal. Tun, handeln. Vers 22, Kapitel 1, hört das Wort aber nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt ihr euch selbst. Hören ist gut, wichtig. Wir müssen uns Zeit nehmen. Es ist aber nicht alles. Stellen wir uns vor, ein Vater oder eine Mutter, die steht früh auf zu Hause und muss früher zur Arbeit fahren. Und die Kinder schlafen noch und ich nehme jetzt Vater, bereitet den Frühstück vor und für die Kinder. Und kurz bevor er weggehen muss, dann merkt er, oh, die Mülleimer zu Hause sind alle voll. Und heute ist Müllabfuhrtag. Dann nimmt diesen Papa einen Zettel und schreibt auf dem Zettel, Moin ihr Lieben, Frühstück ist auf dem Tisch. Genieß es. Heute müssen wir die Mülltonne herausstellen. Ich komme heute später. Bitte alle Mülleimer im Haus in die große Mülltonne entleeren und die Mülltonne an die Straße bringen. Habt einen schönen Tag. Bis heute Abend. Ich liebe euch. So, ein kleiner Zettel für die Kinder. Die Kinder stehen auf, lesen diesen Zettel, frühstücken und gehen in die Schule. Ende des Tages. Die Kinder sind schon zu Hause, der Vater kommt und er merkt, die Mülltonne ist gar nicht an der Straße. Und kommt er noch näher ran und merkt, es ist auch noch alles voll. Kommt er zu Hause und das riecht so nach Müll noch zu Hause. Und dann, hey, kommen alle runter, wir müssen reden. So, Familienzeit, Familientreffen. Alle Kinder setzen sich auf den Couch. Ihr kennt das Bild so, ne? Jetzt kommt was. Hey Kinder, habt ihr meinen Zettel gelesen, was ich euch gegeben habe? Ja, Papa, haben wir es gelesen. Die Worte, die du gebraucht hast, so, wo du Komma gesetzt hast und wo du die Satzformulierung war so schön, so treffend. Oh, du kannst sehr gut schreiben, Papa. Und der Inhalt war so packend. Wir haben nie gemerkt, dass wir so viel Müllarbeit zu Hause hatten und dass wir so viel Müll produziert. Wir haben diesen Zettel mit in die Schule genommen und unsere Kollegen gezeigt und alle haben erstaunt, wie liebevoll du schreiben kannst. Und wir haben uns sehr viel mit unserem Müll beschäftigt. Wir haben im Internet recherchiert, wie viel Müll in der Welt produziert wird. Und das ist erstaunlich. Wir müssen irgendwas dagegen tun. Und also Papa, wir haben Gruppen gebildet und jede Gruppe hat sich mit unterschiedlicher Art von Recycling beschäftigt und sowas. Und wir haben uns, also wir waren wirklich beeindruckt, was alles da in diesem einen Zettel, wie du geschrieben hast, hineinsteckt. Und unsere Kollegen sind nach Hause gekommen und wir haben weiter recherchiert und sie waren auch erstaunt, wie viel Müll wir zu Hause hatten. Und wir starten eine Hilfegruppe für alle, die zu Hause auch das gleiche Problem haben. Der Papa hört sich das alles an und sagt, ja, aber habt ihr unsere Müll rausgetragen? Nee, das nicht, dafür hatten wir keine Zeit. Wir waren so geschäftig mit deinem Wort. Und sehr oft merken wir, dass wir auch so sind, obwohl wir jetzt alle gelacht haben. Wir kennen viel. Und ich merke, bei mir ist es auch so. Es gibt Leute, die können alles. Sie rezitieren Bibelverse auswendig im Griechisch. Sie können genau im Griechisch sagen, wie es den Satz lautet, liebe deine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Aber er kommt nach Hause und behandelt seine Frau wie eine Sklavin. Wir können solche Leute, die Bibelverse auswendig rezitieren können und stinküberheblich sind über ihre Frömmigkeit. Und wenn es darum geht, den Nachbarn zu helfen, bewegen sie keinen Finger. Wir können die Bibel zur Information nehmen und als Gottes Wort betrachten, aber wir lassen nicht zu, dass sie uns erneuert. Sie lassen keine Transformation zu. Und das ist der Hauptanliegen von Jakobus und er bringt viele Beispiele hier. Jakobus 1, 26. Manch einer meint, fromm zu sein, wenn er aber seine Zunge nicht im Zaum hält, macht er sich selbst etwas vor. Seine ganze Frömmigkeit ist nichts wert. Darüber werden wir, später schreibt er noch einen großen Abschnitt über die Zunge, die Macht der Zunge, Jakobus. Vers 27, zu einem frommen Leben gehört, Waisen und Witwen in ihrer Not beizustehen und sich vom Treiben dieser Welt nicht anstecken zu lassen. Ein solches Leben steht vor Gott, unserem Vater, rein und makellos da. Wir merken, es geht Jakobus hier nicht um diese Frömmigkeit, sondern um die Praxis des Glaubens in den einfachen alltäglichen Dingen. Da, wo wir die Liebe Gottes, die uns erreicht hat in unserem Herzen, wirklich in die Praxis umsetzen, in der Liebe zum Nächsten. Oder die Verse in Kapitel 2, 14 und 16. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in die Tat zeigt, kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geh in Frieden. Ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? Und der Punkt bei Jakobus hier ist, ja, wir sprechen von der rettenden Gnade Gottes zu uns. Aber es ist nicht eine Sache, was ich rette dich hier einfach aus einer schlimmen Situation. Ich rette dein Sein. Deine Art, Mensch zu sein, gelenkt von deinem Ego, ist falsch. Und das muss gerettet werden in eine neue Art von Mensch, der von der Liebe Gottes gelenkt wird. Und das muss unsere Art zu handeln ändern. Sonst ist das keine Errettung. Und Jakobus schreibt noch hier, ich lese noch die Verse 17 bis 20, die sind selbsterklärend. So ist auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Es könnte nun jemanden einwenden, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt, und ich kann dir meine Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst es an Gott, das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihm und zittern vor Angst. Du Dummkopf, du Narre, verstehst du nicht, ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Und er schreibt noch weiter, hier nimmt Abraham als Beispiel, dass er nicht nur geglaubt hat, sondern das, was er von Gott gehört hat, umgesetzt hat. In den Taten. Der Weg der Weisheit bei Jakobus ist, hören, zu wissen, wer ich bin, wer Gott ist. Das alles zeigt mir Gottes Wort. Aber dann das alles in die Praxis zu setzen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Mit Glauben und Handeln. Wie gesagt, ich merke bei mir eine starke Tendenz, sehr stark zu glauben und das Handeln zu vernachlässigen, obwohl ich sehr aktiv da und hier bin. Aber wenn es darum geht, wirklich diese Glaubensprüfungen großzügiger zu werden, meine Feinde zu lieben, diese schwierigen Sachen, wo der Glaube wirklich was fordert, da bin ich zurückhaltend. Wie ist das bei dir? Hier die Einladung von Jakobus. Schaut in diesen Spiegel, aber schaut es genau hin und länger. Lass Gott sagen, wer du bist ohne ihn und wer du mit ihm bist. Und da ist ein großer Unterschied. Und bittet Jesus, dir zu zeigen, Jesus, so wie ich heute handle, wie ich lebe, passt das zu deinem Charakter, passt das zu dem Glauben. Wo habe ich vergessen, wer ich wirklich bin in dir? Wo verstehe ich Dinge vielleicht falsch, aus einer falschen Prägung, aus einer falschen Art zu denken? Wo muss ich mein Denken und mein Handeln neu anpassen, um dir, Jesus, ähnlicher zu werden? Möge Gott uns segnen in diese Spannung. Wenn wir hören und Zeit nehmen, dass Gott wirkt, ich bin mir sicher, dass das Handeln folgt. Wenn wir nicht überheblich werden in unserer Art Frömmigkeit zu sein, zu sagen, wir sind diejenigen, die den lebendigen Glauben haben. Wenn das nicht in die Tat umgesetzt wird, ist der Glaube tot, sagt Jakobus. Möge Gott uns segnen als Gemeinde, die nicht nur fromm scheint, sondern eine Gemeinde, die bekannt wird für sein Handeln. In der Gesellschaft, für den Einzelnen, in der Stadt. Und dass wir auch so bekannt werden wie die ersten Christen in Jerusalem. Die waren alle ein Herz und eine Seele. Sie lobten Gott und waren bei dem ganzen Volk wohl bekannt. Wurden wertgeschätzt bei den Leuten. Weil sie gemerkt haben, das, worüber sie reden, diesen Glauben an diesen Jesus, das setzen sie in der Tat ein und das bewirkt Veränderung. Da entsteht Leben. Lass uns glauben und handeln und in dieser Spannung die Weisheit von Jesus erlangen. Lass uns beten. Danke, Jesus, für dein Wort und für all das, was wir von dir hören dürfen. Wir bitten dich, dass du in unserem Herzen arbeitest, dass wir sehen können, welchen Samen du in uns hineingelegt hast und welche Früchte das tragen kann. Und dass diese Früchte wirklich sichtbar werden, um uns selbst und anderen Menschen satt zu machen von dem Leben, die du uns geben möchtest. In deiner Liebe, in deiner Freude, in deiner Freundlichkeit, Geduld und Sanftmut, in all dem, was du Gutes in uns bewirken möchtest. Danke, dass du schon so viele Jahre in unser Leben hineingewirkt hast, dass wir diese Früchte sehen können, hier in der Gemeinde. Und wir bitten dich, schenke du uns immer wieder diese Zeiten, wo wir merken, wie unsere Früchte auch zum Segen werden für andere Menschen. Amen.